Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute haben wir ein paar alte Bekannte für euch dabei. Wir haben Kreisky mit dem Album Adieu und Sterblichkeit dabei. Wir hören also so Indie-Noise-Rock aus Österreich. Und die Deftones mit Private Music, also Alternative Metal aus den USA. Als kleines Diskussionsthema für später hört ihr uns über Selbstoptimierung reden. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es anschließend noch ein kleines Beer-Tasting zum Einbecker Weizenbock.
So.
Das kann ja eigentlich nur gut werden.
Nämlich.
Ne? Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Der freut sich sehr und sagt, kommentieren, liken, teilen, besternen, dies, das, Ananas. Alles, was man so machen kann. Das wäre sehr schön und sehr hübsch und sehr toll von euch. Wenn ihr, und das habe ich ja auch schon öfter gesagt, die ganze Sendung hören wollt, also so in Gänze, zwar ohne Musik, aber alles, was wir so quatschen, dann sei euch das Internet ans Herz gelegen, von dem immer alle reden. Da gibt es nämlich eine Seite, die heißt feuilletöne.de. Da kann man uns zum Beispiel hören. Die ist auch neu gerade, die haben wir gerade neu gemacht. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich glaube, man kommt dann schneller auf die Folge, weil das einfach gleich vorne zu sehen ist. Ganz gut, glaube ich. Da muss man nicht erstmal rumklicken, sondern man hat die Folge direkt vor Augen. Oder man abonniert uns irgendwo, irgendwie im Podcatcher eurer Wahl oder was weiß ich, bei Apple Podcast oder Spotify oder Deezer oder wo auch immer ihr uns hört oder hören mögt. So, das dazu. Wir kommen zu Kreisky und zu Adieu und Sterblichkeit. Kreisky kommen aus Wien und wurden 2005 von Franz Adrian Wenzel und Martin Ofenhuber gegründet. Und die sind auch noch dabei. Der eine singt und spielt Orgel respektive Keyboard. Das ist der Adrian Wenzel. Und Martin Ofenhuber spielt die Gitarre. Mit dabei sind außerdem Helmut Leo Brossmann, der spielt den Bass, und Klaus Mitter spielt Schlagzeug. Wenn man sich Kreisky so anhört, dann sind die irgendwo so zwischen Indie oder Alternative Rock mit Einflüssen aus Punk und Noise und Art Rock so ein bisschen. Die Texte sind oft, naja, sagen wir mal, mit dystopisch ist das noch wohlfeil umschrieben und auch schroff. Sie gelten ja als eine der einflussreichsten Bands der letzten Jahre im deutschsprachigen Raum. Meilenstein sicherlich das Debütalbum Kreisky, selbstverständlich, das erschien im Jahr 2007, aber auch Meine Schuld, Meine große Schuld aus dem Jahr 2009. Da gewann man nämlich dann auch den FM Alternative Act des Jahres beim Amadeus Austrian Music Award. Außerdem natürlich das Album Trouble, das ist wahrscheinlich so mit deren Peak, so wo scheiße Schauspieler drauf ist und solche Sachen. Und Blick auf die Alpen natürlich, das haben wir auch schon besprochen aus dem Jahr 2014. Naja, und jetzt haben wir das Jahr 2025 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und es gibt ein neues Album namens Adieu und Sterblichkeit und der Name ist Programm. Genau darum scheint es zu gehen, um Endlichkeit und all solche Geschichten. Kreisky ist eine Band, muss man sagen, die österreichischer eigentlich nicht sein kann. Sie schimpft sich durch jedes Album, allerdings mit Anspruch, muss man dazu sagen. Ja, endlich mal wieder ein bisschen lebensbejahende, zukunftsorientierte und menschenzugeneigte Musik, oder?
Ja. Ja, genau das Gegenteil davon. Wie du schon angedeutet hast, ist die Musik von Adieu und Sterblichkeit ziemlich düster. Also die Musik ist düster, die Texte sind düster und haben vor allem, das kennt man ja von Kreisky auch und auch das hast du schon angedeutet, sehr klare Kante. Hier gibt es keine schönen Sommer-Vibes, sondern halt einen spitzen, harten Blick auf Alltag, Gesellschaft und vor allem auf das Scheitern. Auch musikalisch, so der Sound ist bewusst sehr direkt, oft hart und rau. Also es wird jetzt nicht alles super glatt poliert und überproduziert. Das passt auch einfach viel besser zusammen mit der Poesie und den Themen. Es ist also von Optimismus wirklich gar nicht zu sehen, sondern dafür aber umso mehr von Haltung. Es ist unbequem. Es ist dabei, wie schon gesagt, sehr poetisch. Es hat seine Kanten und Ecken und es krempelt die Arme hoch. Ja, die Arme. Es krempelt die Ärmel hoch. Arme hochkrempeln ist natürlich auch eine Idee. Und in all dem wirkt es, wie so oft bei Kreisky, sehr authentisch und ehrlich. Bodenständig, das Gegenteil von Hochglanz, aber in einem sehr klugen, reflektierten und wütenden Sinne. Und das ist wirklich nett. Wie, und genau deswegen tut es mir fast weh, dass ich mit dem Stil des Gesangs von Kreisky noch nie warm geworden bin. Das ist auch hier leider der Fall gewesen. Aber diesmal habe ich mich noch viel mehr geärgert als letztes Mal. Ja. Weil es ja wirklich ein gutes Album ist. Weil es musikalisch mir auch richtig gut gefällt. Ich weiß nicht warum, es ist einfach eine ganz komische Geschmacksfrage, dass ich da nicht mit warm werde. Aber also jeder, der sich daran nicht stört, der kriegt hier ein hervorragendes Album vorgelegt.
Ja, man kann sagen, Kreisky sind wieder bei sich selbst angekommen. Man war ja zuletzt sogar ein bisschen positiver gestimmt auf dem letzten Album, aber man channelt jetzt wieder seinen inneren Thomas Bernhard, so wie es sich für Österreicher und so wie es sich auch für, ja, und so wie es sich auch für Kreisky gehört, man muss das einfach so sagen. Und so schimpft und resigniert man sich durch dieses Album, es ist eine Herrlichkeit, wirklich. Die Welt ist schlecht, die Menschen sowieso und überhaupt und sowieso, man begibt sich also endlich wieder auf diese dunkle Reise, die man so kennt von Kreisky auf diesem Album, thematisiert wird die Endlichkeit, die Schattenseiten des Lebens. Die Band selbst sagt dazu, es geht um das nicht benennbare Dunkle im Menschen. Ja, musikalisch haben wir es hier, wie schon im Entree beschrieben, mit so einem Mix auf Art Rock, Noise Rock und düsterem Gepolter zu tun. Das Album ist laut. Es ist voller verzerrter Gitarren. Der Sound, der ja schon immer sehr speziell war bei Kreisky, was ja auch typisch für sie ist, ist auch hier wieder genau der Sound, den man kennt. Wir haben einen unglaublich geilen, wuchtigen, tollen, hübschen Bass. Wir haben wuchtiges Schlagzeug. Ja, und dann natürlich dieser Gesang, dieser österreichische Gesang, dieser Gesang, wie ihn nur Wenzel kann, der ja, wie wir schon so oft erwähnt haben, nebenberuflich übrigens der Astrofried ist. Haben wir auch schon ganz oft gesagt. Was aber offensichtlich noch nicht bei allen angekommen ist oder noch nicht alle gewusst haben, Grüße gehen raus nach Berlin, nicht? Wie auch immer, wir hören krasse Klänge, die verstören sollen und das auch schaffen. Außerdem gibt es natürlich diese typische Wucht, die ich schon erwähnt habe, auch auf diesem Album und die den Alben von Kreisky eben ja auch so innewohnt. Immer wieder wird von Resignation auf Wut umgeschaltet und von Wehmut zu Ekstase. Es ist fantastisch, wirklich. Es sind ganz wunderbare Albtraumstimmungen, die wir hier hören. So seicht wird es hier auf gar keinen Fall. Adieu, Unsterblichkeit ist ein Kreisky-Album, wie es Kreisky-hafter überhaupt nicht sein könnte. Es ist ein Statement, das man seit Trouble so nicht mehr hörte. Wahrlich kein Leichtgewicht, kein Radiopop, sondern wirklich intense, würde man sagen, auf Englisch. Also sehr anspruchsvoll auch. Songs über Vergänglichkeit, voller Angst. Und es gibt eine AC/DC-Hommage im Song Nachtstück, finde ich auch ganz schön. Mhm. Es ist voller Kreisky halt. Der Humor kommt auch nicht so kurz, auch wie immer. Ja, Hoffnung? Nee, nicht auf diesem Album. Gibt's nicht, kriegen wir dieses Quartal auch nicht mehr rein. Hat sich Kreisky gedacht. Und deswegen bleibt alles dunkel und düster. Und das ist ja auch das, was man von Kreisky eigentlich will. Genau das liefern sie auch. Ja, also ich bin hingerissen. Und dieses Album ist, wie schon erwähnt, im Jahre 2025, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, in diesem Jahr erschienen. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Tja, also Thomas Bernhard, das Album kann ich nur mit Rent bedenken, was ich mache.
Ja, das ist sozusagen die Fortsetzung von all den ganzen Thomas Bernhard-Alben, die sie schon gemacht haben. Ja, dieses Album rennt natürlich, völlig klar. Also das, da gibt es bei mir überhaupt gar kein Vertun. Ich glaube, ich habe auch noch gar kein Kreisky-Album, kein Rent gegeben. Das ist einfach großartig, was die machen. So dieses Eckige und Kantige, was man auch so mag. Und die biedern sich halt auch nicht an. Die sind wie wir, weißt du, die spielen einfach die Disco leer, denen ist alles egal. Wirklich.
Ja, sehr gut.
Das ist toll, wenn man mit denen über Haltung redet, dann muss man keine Angst haben, dass die zum Orthopäden müssen. Das ist fantastisch. Also, Adieu und Sterblichkeit von Kreisky haben ein Rent von Jenny und ein Rent von mir bekommen. Und mit was? Mit absolut sehr viel Recht. So nämlich. So schaut's aus.
Wie immer, so schaut's aus. Kommen wir damit zu ähnlich düsteren Genossen, sag ich mal, den Deftones. Dabei handelt es sich, ich hoffe, ihr kennt sie alle, falls nicht, um eine US-amerikanische Alternative-Metal-Band. Gibt es auch schon seit Mitte der 90er Jahre. Also die haben auch nicht mehr so lange bis zu ihrem 40. Jubiläum. sehr aktive Band und auch sehr ikonische Band. Sie haben häufig ja sehr schwere Gitarrenriffs, dunkle Atmosphäre und so eine ganz eigene Art, diese Riffs so vor sich herzuschleifen. Ich finde das sehr schwer zu beschreiben. Melodische Gesangparts und durchaus hier und da auch mal ein paar Experimente. Besetzen sie heute mit Sänger Chino Moreno, Gitarrist Steven Carpenter, Schlagzeuger Abe Cunningham und am Keyboard bzw. für die Samples verantwortlich Frank Delgado. Also die sind schon ziemlich bekannt und hoch im Kurs in ihrem Genre, auch häufig kopiert. Für ihr neues Album Private Music haben sie wieder zusammengearbeitet mit Produzent Nick Raskulinich, und der auch schon früher mit ihnen zusammengearbeitet hat. Und insofern hören wir hier auch nicht allzu viel Neues, aber definitiv die Deftones. Ja, ne, das ist Deftones, würde ich sagen.
Ja, das ist vor allem erstmal was ganz Tolles. Ich muss erstmal sehr viel Lob loswerden. Wer mich kennt, weiß ja, das mit den Produktionen und dem Metal, das ist ja immer so eine Sache bei mir. Aber sie haben eine sehr ausgewogene Produktion geklöppelt, möchte ich mal sagen, die zwar druckvoll ist, wie es sich für die ja auch gehört, aber diese ganzen vielen kleinen Details, die da so drin sind, die hört man alle. Das heißt also, Gitarren, Synths und die ganzen anderen Instrumente, die auf diesem Album so zu hören sind, die erzeugen A, eine schöne Atmosphäre und das alles, Achtung, bei einem weiten Sound. Oh, und da haben sie mich ja mit, ne? Also, das ist ja was wie die meisten wahrscheinlich wissen werden, was ich sehr mag. Das Album klingt dadurch nicht nur voll und groß, sondern eben auch, naja, so ein bisschen tief, wenn man so will. Also ein bisschen dreidimensional. Das gefällt mir alles sehr gut. Es handelt sich ja um eine Spielart des Metals und deswegen kommt man natürlich auch um eine gewisse Härte nicht herum. Aber die Melodien bzw. die Akkordfolgen auf diesem Album, finde ich jedenfalls, sind phänomenal. Einiges auf diesem Album ist traumhaft schön oder klingt traumhaft schön. Mhm. Wie schon bei den vergangenen Alben, so gibt es auch hier sehr viel Kontrast. Und zwar zwischen diesem aggressiven, eher wütenden Passagen und den eher ruhigen und introspektivischen Passagen. Und das macht ja nun der Metal schon seit längerem sehr gerne und das ist auch hier so und das gefällt mir. Eine der wichtigsten Sachen auf diesem Album ist es aber, dass man es immer und immer wieder hören mag. Man entdeckt immer neue Details, die beim ersten, zweiten oder dritten Durchgang noch nicht aufgefallen sind. Und die sind es aber, die das Album von Anfang an interessant machen. Und die sind es auch, die das Album interessant bleiben lassen. Und Fans der Deftones können sich auf jeden Fall freuen, weil der Sound ist zwar modern und sie entwickeln ihren Stil so ein bisschen, so einen Hauch weiter. Chino Morenos Stimme ist mal zart, mal zurückhaltend, dann wieder laut und rau. Steph Carpenters Gitarrenarbeit und Abe Cunninghams Drums und die Synth-Einlagen, all dieses sorgt dafür, dass man sofort weiß, um welche Band es sich hier handelt. Die machen das schon so, dass man die wiedererkennt, hast du ja gerade auch schon gesagt. Insgesamt wirkt das alles ein bisschen weniger aggressiv als auf den vergangenen Alben, dafür aber reflektierter. Die Band hat, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, ist ja auch schon fast 40 Jahre dabei und somit haben sie natürlich auch mittlerweile eine gewisse Reife erreicht. Es ist eben nicht mehr einfach laut des Lautseinwillens, sondern weil es passt. Und das gefällt mir natürlich. Es erfindet insgesamt das Rad nicht neu, wie auch, sind nun auch lange genug dabei, müssen sie auch gar nicht mehr. Die Band gibt es schon nun so lange, da kann man nicht andauernd die Welt neu erfinden. Und das ist auch gar nicht wichtig auf diesem Album. Außerdem gefällt mir die Produktion, das ist auch wichtig, die mir für ein Metal-Album ausgesprochen gut gefällt. Und ich finde eben einfach, es ist ein tolles Album. Ich finde die musikalischen Ideen toll, ich finde die erzeugten Stimmungen toll. Ich finde den Wechsel zwischen laut und leise toll, zwischen Harmonie und Dissonanz, was sie da so machen. Ich mag, wie die Emotionen übertragen werden. Ja, und am Ende mag ich auch den Klang dieses Albums. Und ein größeres Kompliment kann ich im Metal-Album eigentlich nicht machen. Also.
Das ist wahr. Ja, ist auch wirklich besonders, wie sie die Dynamik so erhalten, ne? Obwohl sie das Ganze so intensiv produziert haben. Ja. Das ist richtig gut gemacht. Ja, und so wird dieses Album echt, es wird nie langweilig.
Nee.
Es experimentiert rum, aber halt nicht auf so eine Theater-AG-Art und Weise, die wir ja sonst auch mögen, aber das ist ein bisschen was anderes. Mhm. Wird nie anstrengend. Kann man also echt solide, muss man sagen. für mich haben sie hier irgendwie wieder gezeigt, warum sie schon so lange dabei sind und warum sie auch weiterhin dabei sein dürfen. Dennoch müssen wir sie bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, denn das Album ist ja im Jahre 2025 erschienen. Und damit tue ich mich sehr schwer. Wie ging es dir?
Ich tue mich gar nicht so schwer. Ich finde, dieses Album rennt.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Auch da bin ich mal leichtfüßig, schließe mich an. Ja, was mir noch fehlt, ist ein bisschen Schatzsuche. Die werde ich jetzt mal machen. Also das Album rennt. Und bis zum Ende des Jahres habe ich noch ein bisschen Zeit, all die Details rauszuhören, die ich noch nicht, bisher noch nicht gehört habe.
Mach das mal. Die Produktion gibt das her.
Ja. Ja, da ist echt eine Menge drin. Man merkt das ja häufig schon beim ersten oder zweiten Hören. Aber bis man es dann wirklich durchdrungen hat, das dauert seine Zeit. Hm. Und spätestens, wenn man sowas wie ein Clair Obscur Soundtrack hat, dann macht man das auch noch 5 Monate später. Aber gut. Ein 8-Stunden-Soundtrack wollen wir jetzt nicht mit einem Metal-Album vergleichen. Also, wir haben gehört Private Music von den Deftones und es gab einen Rant von Thorsten und einen Rant von mir.
So nämlich.
Wie sich das gehört. Und damit kommen wir zu unserem Diskussionsthema, unserem Thema der Woche, nämlich Selbstoptimierung.
Genau. Gerade sehr in wieder, ne? Also das heißt schon lange, seit längeren Jahren. Wir haben Fitness-Tracker, wir haben Meditation als Leistungssport, wir haben, weiß ich nicht, was wir alles haben, Achtsamkeitstrainings, personalisierte Learning-Apps, wir haben Self-Improvement-Bücher, was weiß ich, was wir nicht alles haben. Ne, wir zählen unsere Schritte, wir haben, keine Ahnung, Ernährungspläne und weiß der Geier, wir sind nur daran, andauernd zu optimieren. Und die Frage ist jetzt natürlich, was macht das mit uns, wie wir das ja immer so gerne haben in dieser Sendung, und wann ist das irgendwann mal genug? Oder können wir das überhaupt? Können wir irgendwann aufhören? Wo ist Schluss? Das ist die Frage.
Das kann ich dir sagen. Also zunächst mal muss ich immer, wenn jemand das Wort Selbstoptimierung benutzt, werde ich kurz wütend, weil mir ist natürlich die Problematik heutzutage klar, weil wir es ein bisschen übertreiben. Ich finde aber, das ist eine Fortsetzung dessen, was wir schon immer gemacht haben und sehr erfolgreich gemacht haben als Menschen, nämlich lernen. Lernen und wachsen und verbessern. Sowohl uns selbst als auch die Gesellschaft um uns rum und für die Leute um uns rum. Was natürlich völlig wahnsinnig geworden ist, ist diese Art von Lernen und Verbessern im Zeitalter des absolut ungehinderten Kapitalismus. Denn, und das haue ich jetzt einfach mal raus, weil ich glaube, das ist der Kern des Problems, diese Verbindung mit immer neue Sachen kaufen, die dir dabei helfen, noch besser zu werden, macht es eigentlich erst kaputt. Wenn ich viel lese, wenn ich versuche, keine Ahnung, schlechte Gewohnheiten loszuwerden, wenn ich jeden Tag Tagebuch schreibe, um rauszufinden, warum, keine Ahnung, meine Frau mich nicht mehr leiden kann, sind das alles total gute Sachen. Und ich glaube, da gibt es auch kein Maß, was ungesund werden kann. Außer du isst nicht mehr, weil du den ganzen Tag Bücher liest. Aber Selbstoptimierung wird da schwierig, wo dir Firmen verkaufen, dass du schlecht bist, und das macht Marketing ja fast grundsätzlich, und du das neue Produkt brauchst, weil du sonst zu schlecht bist und weil alle anderen das ja auch machen. Und dann bist du im Dauerstress, du bist überfordert, Leute gehen reihenweise in Burnout, weil du dich ständig vergleichst, weil du denkst, oh, ich habe heute noch nicht genug Schritte gemacht, schnell nochmal um den Block laufen, ne, weil wir ja alles tracken und meinen, wir könnten es quantifizieren. Oder unser Fitness-Tracker ist nicht gut genug, deswegen kaufen wir mal den nächsten für 500 Euro. Oder wir fahren für 5.000 Euro für einen Tag in ein Wellness-Hotel, um irgendwelche Lichtbehandlungen zu machen. Da wird es natürlich völlig absurd. Ne? Und müssen wir, glaube ich, ganz schnell Grenzen ziehen. Aber je länger ich mir das Thema angucke, und ich gebe zu, ich war, glaube ich, zumindest in Sachen Internet auch so ein bisschen von erster Stunde dabei, weil ich selbst einfach gerne lerne. Ich hatte immer Spaß an Self-Help, also ob es nun klassische Philosophie oder moderne Self-Help-Books waren. Das ist etwas, was einem ermöglicht, aus dem Milieu auszubrechen, in das man geboren wurde. Das habe ich ja zum Teil auch gemacht und da bin ich jedem Self-Help-Book, was mich da begleitet hat, durchaus dankbar. Deswegen verteidige ich das Thema immer ein bisschen. Gleichzeitig sehe ich aber natürlich genau deswegen, wegen dieser Bewegung auch ein bisschen in diesen Spaces, wie absurd es wird, wenn es immer nur darum geht, noch mehr Geld auszugeben, um noch mehr teilweise total normale menschliche Sachen, abzuschalten. Statt einfach mal kurz zu überlegen, geht es mir gut damit oder nicht? Ja, also für mich ist ja der Kapitalismus der Böse, zumindest der völlig freidrehende, unregulierte. Und nicht das Optimieren selbst. Ich finde, ich habe großen Respekt vor jedem, der sein Leben verbessert, der das Leben für die Leute um sich herum verbessert. Und ja, deswegen verteidige ich diesen Begriff immer so ein bisschen so. Danke, dass ihr an meinem TED-Talk teilgenommen habt. Wo ziehst du die Grenze zwischen gesunder und ungesunder Selbstoptimierung?
Also, ich glaube, man muss hier mal auseinanderhalten, Selbstoptimierung und sich selber verbessern. Mhm. Weil Selbstoptimierung ist ja eigentlich ein Verwechseln von Arbeit und Leben.
Ah, du meinst, man macht es zu seiner Arbeit, immer besser zu werden,
genau,
statt sich in Freizeit.
Richtig. Ja, verstehe. Mhm. So sieht's aus. Also, wenn man selbst nämlich zum Produkt wird, zur Aufgabe, zur endlosen Arbeit und nicht mehr zum Ort des Daseins, dann wird es meiner Meinung nach gefährlich. Und da ist es auch vollkommen egal, ob man die neue App kauft oder bei der alten bleibt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. In dem Moment, wo sozusagen man sich selbst zum Gegenstand der Herstellung macht, wird es schwierig. Mhm. Nicht? Kant würde vielleicht wieder sagen, Camus würde ihm wahrscheinlich zustimmen, Optimierung ist dann falsch, wenn die Menschen als Mittel und nicht als Zweck an sich behandelt werden. Und das gilt auch für sich selber. Wenn man sich selber nur noch als Mittel und nicht als Zweck an sich behandelt, dann wird es gefährlich. Also wer sich optimiert, um besser zu funktionieren, verliert die moralische Autonomie, ganz einfach. Das hat dann auch erstmal nur bedingt was mit dem Kapitalismus zu tun, der kommt damit rein, auf jeden Fall. Es gibt ja auch immer so Trends und so Zeitgeist und all solche Geschichten, nicht wahr? Ich würde da wirklich unterscheiden zwischen diesem Besserwerden oder, ich glaube, Kant würde sagen, Selbstvervollkommnung, also das ist so ein ganz komischer Begriff, von dem der immer, den er gerne genommen hat. Also dieses, was du gerade so gesagt hast, dieses Klügerwerden, nenne ich es einfach mal. Ja, Klügerwerden, ja, ist was anderes als Selbstoptimierung, weil erstere meint Bildung und zweitere meint Anpassung. Denn nichts anderes ist es. Wir werden immer stromlinienförmiger bei dieser Geschichte. Nicht wahr? Das ist ein Riesengefahr.
Das ist ein wichtiger Punkt. Riesenpunkt. Genau, und da kommt dieser ständige Vergleich und die Instagram-Fotos ins Spiel, ne? Dass wir immer alle versuchen, so zu sein wie die anderen und nicht unser eigenes Bestes selbst. Ja.
Genau.
Völlig richtig.
Ja, und man hat natürlich auch schon wieder mit diesem Selbstoptimierung, hat man ja wieder was. Das kommt ja auch schon wieder dazu. Man hat also schon wieder so ein Geländer, ne? Man hat schon wieder was gefunden, woran man sich orientieren kann. Weil woran man so ein bisschen so, man lebt schon wieder nicht, sondern man ist damit beschäftigt. Also es ist egal, wonach du strebst. Freiheit, Glück, Selbstoptimierung, was auch immer. Wenn du das wirklich zu sehr machst und ob dieses sozusagen zu deinem Lebensmotto machst, ja, dann verweigerst du dich dem Absurden am Ende schon wieder. Dann bist du schon wieder dabei und hast etwas absolut erklärt. Und das ist natürlich auch nicht gut. Das ist auch schon wieder verkehrt. Du leugnest damit geradezu das Absurde. Weil die Würde liegt im Scheitern, nicht im Gewinnen, nicht im Siegen.
Ja. Ja, dem Ganzen liegt dieses Bild zugrunde, dass es ein Perfekt gibt.
Ja.
Aber tut es
richtig
nicht.
Richtig. Genau das. Oder dass wir da irgendwie hinkommen können. Oder was auch
genau, immer. Genau, dass wir da hinkommen können.
Und wie immer ist die Reise das Ziel. Maß. So ein,
ja,
richtig. Es ist maßlos. Ich muss hier mal mit dem Zeigefinger rumfuchteln.
Ja.
Also. Nicht dabei. Nicht wahr? Das ist eine Gefahr, unabhängig vom Kapitalismus, dass der Mensch schon immer danach gestrebt hat, egal unter welchem System und welches System das gerade so ist, das ist dann gefährlich, wenn man nicht Maß hält und wenn man das zum Absoluten erklärt. Wenn man nicht mehr lebt, sondern nur noch das macht. Das ist nicht gut. Also wenn jede Pause so zur Regeneration wird, wenn jede Mahlzeit zur Nährstoffbilanz wird, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also das Ziel, funktional zu bleiben und nicht zufrieden zu sein, das ist ein Riesenunterschied.
Ja, ja, genau. Andersrum muss man als Mensch eigentlich ran. Ne? Ja. Erstmal zufrieden sein und dann kann man sich anschauen, okay, hier habe ich ein Problem oder das würde ich irgendwie, vielleicht kann man das ja noch schöner machen. Was haben denn andere Leute dazu gedacht? Ja, das ist eine ganz eine komplett andere Haltung. Also das eine defizitorientiert, das andere stärkenorientiert oder zumindest ausgehend von einer soliden Selbstzufriedenheit ist ein falsch belegtes Wort, aber eine Zufriedenheit mit sich selbst.
Ja, total. Das ist ganz wichtig, dass man mit sich selber auch im Einklang ist.
Ja. Selbstakzeptanz ist vielleicht.
Ja, voll. Das ist voll wichtig. Und man muss auch damit leben, dass es Dinge gibt, die man nicht kann. Da kann man sich optimieren, wie man lustig ist.
Ja.
Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und das ist auch gut so. Es gibt einen Unterschied zwischen Entwicklung und Selbstoptimierung. Entwicklung ist cool, Selbstoptimierung weiß ich nicht. Da ist dieses Absolute schon im Wort drin. Das macht mich schon unglücklich.
Das verstehe ich, ja, weil optimal ja schon eine Perfektion
ja
eigentlich als Definition beinhaltet, die es nicht geben kann und die maßlos sein muss.
Ja. Und es führt am Ende zur Entfremdung von einem selbst.
Ja.
Und nicht ja zu einem hin.
Da habe ich ein schönes Beispiel für. Ich habe die letzten 2 Jahre tatsächlich immer im August einen Fitness-Tracker getragen. Für so eine kleine Challenge auf der Arbeit, wo man irgendwie, ne, so, hier, lass uns mal mehr bewegen und so, und dann kriegt man Punkte und bla bla bla. Schritte gezählt mit diesem Fitness-Tracker. Und jedes Mal habe ich es nach dieser Challenge wieder ganz schnell in die Ecke geschmissen, weil es so, wenn man die Verantwortung auch so ein bisschen von sich weggibt, auf jeden Fall aber die Achtsamkeit zu gucken, was man eigentlich da macht. Also wenn ich nur noch 10.000 Schritten am Tag hinterher renne, wörtlich, dann ist es ja jemand anders, der mich antreibt und der quasi mit der Peitsche steht und sagt, du hast immer noch nicht deine 10.000, jetzt geh mal los. Anders ist es, wenn ich nachmittags um 5 noch auf dem Sofa sitze am Wochenende und mir denke, puh, könntest du dich jetzt auch mal bewegen, ich glaube, dann würde es dir besser gehen und dann einen schönen Spaziergang mache. Ja? Und zu keinem Zeitpunkt, wenn ich einmal weiß, sowas wie, wenn ich eine Stunde spazieren gehe, habe ich 5.000 Schritte gemacht, also wäre es schlau, 2 Stunden am Tag sich zu bewegen, dann brauche ich doch keinen Tracker mehr. Dann kann ich am Abend essen, Tisch sitzen und mir denken, war ich heute 2 Stunden auf den Beinen? Ja, okay, passt. Dann ist mein Leben, oder dann bin ich nicht ganz verkehrt. Also, es ist diese Verantwortung, einfach selbst drüber nachzudenken, was mache ich gerade? Gefällt mir das? Ist das das Leben, was ich führen möchte? Die wird komplett ausgelagert in Ziele von jemand anders. Ziele von den Instagram-Influencern, denen man hinterher rennt, Ziele von den, also irgendwelche random Ziele, die der Fitness-Tracker voreingespeichert hat. Klar sind Empfehlungen von irgendwelchen Experteninstitutionen eine schöne Sache, aber das sind natürlich auch Durchschnitte und Richtwerte und nicht, ich muss jetzt, also 9.999 Schritte sind ungesund und 10.000 sind gesund. Das ist so ein Quatsch. Ja, also an der Stelle bin ich völlig bei dir. Und da gibt es natürlich endlos weitere Beispiele. Ne? Ein großer Begriff im Bereich Selbstoptimierung ist die Produktivität, wo wir immer versuchen, möglichst besonders viel gut zu funktionieren, möglichst viel zu schaffen. Eine Zeit lang war das völlig zu Recht in der Kritik, weil die Leute versucht haben, möglichst viele Dinge quasi pro Stunde irgendwie zu erledigen, ohne sich überhaupt zu fragen, ob diese Dinge sich, also wert sind, erledigt zu werden. Was habe ich denn davon, wenn ich 200 To-Do-Sachen von der Liste streichen kann am Tag? Aber davon waren alle 200 völlig sinnfrei oder sogar kontraproduktiv zu den Dingen, die mir eigentlich wichtig sind. Und ein Teil, glaube ich, hat sich, oder es gibt Menschen, Denker, auch Influencer, die sich davon wegbewegen und sich denken, okay, es gibt Methoden, die kann man zwar dazu benutzen, sich selbst zu geißeln, die kann man aber auch dazu benutzen, zum Beispiel mehr Freizeit zu haben, Dinge ein bisschen schlauer zu machen, die unangenehmen, aber wichtigen Sachen erledigen, um dann die schöneren Sachen, für die schöneren Sachen mehr Freizeit zu haben. Da dreht sich das Ganze wieder um. Und aber da sind wir auch wieder bei Akzeptanz und Lernen und Weiterentwickeln und halt nicht mehr bei Optimierung, nicht mehr bei dem Gedanken, ich kann immer noch besser oder ich kann immer noch mehr schaffen und noch mehr schaffen und noch mehr schaffen, ohne sich mal umzudrehen und zu gucken, wo bin ich eigentlich hingerannt, so schnell. Ja, da sind wir im Grunde wieder mitten in der Philosophie.
Ja.
Was ist es eigentlich wert, getan zu werden? Was ist ein gutes Leben? Ja.
Da sind wir vor allem wieder beim Maß halten.
Richtig.
Das ist ja das A und O im Leben eines Menschen, meiner Meinung nach. Und wir müssen einfach mal lernen, dass es ein Genug gibt. Es muss nicht alles immer noch besser werden, auch ich nicht. Irgendwann reicht es auch mal. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst werden wir, Entschuldigung, bekloppt.
Ja.
Das ist so. Das geht nicht. Man muss auch mal sagen, so, das ist jetzt gut, schön, reicht.
Eben, ich sag mal so, ich habe vor 15 Jahren ein Waffelrezept gefunden, was echt gut schmeckt. Seitdem habe ich nie wieder ein Waffelrezept gegoogelt.
So nämlich. Also besser kann man dieses Segment ja nicht abschließen. Das ist ja hervorragend. Das ist ja mit das Klügste, was ich je gehört habe im Zusammenhang mit Philosophie. So, und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, Bier?
Bier.
Bier. Also.
Okay, neue Challenge, Thema der Woche jetzt immer mit Waffeln abschließen.
Genau.
Die Waffel der Woche. Nein.
Die Waffel der Woche. Wir sind in Einbeck, wir sind bei Einbecker. Das sind ja die Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel, wie ihr wisst. Und deswegen haben wir es hier auch mit einem Original zu tun, weil das Bockbier an sich kommt ja nun mal daher. Also ein Bockbier, wie es bockbieriger nicht sein kann. Und weil es da eben herkommt, wo es eben herkommt, nämlich aus Einbeck. Und deswegen sagen wir so. Nämlich Kategorie Bockbier, Starkbier, 16 Grad Plato, 6,5 Alkoholvolumenprozente, Hopfenbittere, weiß ich nicht. Was ich weiß, Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Also Farbe, dunkler Bernstein.
Ja.
Trüber Bernstein.
Sieht gut aus.
Jo, das sieht's wirklich. Schaum stabil. Warum mache ich denn? Und das wird auf jeden Fall im Verhältnis zu dem, was wir letzte Woche getrunken haben, wo wir ja gesagt haben, da ist nicht so viel Hopfenbittere drin, in dem, wie hieß es nochmal, Schmucker, ne? Naja, es war ein Weizenbock von woanders. So. Da war ja nicht so viel Hopfenbittere drin und hier haben wir es jetzt aber mit einem norddeutschen oder einer norddeutschen Interpretation dieses Weizenbocks zu tun und da weht der Wind aber aus einer ganz anderen Richtung.
So ist das. Schmucker hießen sie.
Siehste?
Ja.
Und was riechen wir? Brot.
Ja. Oh ja. Jede Menge Brot. Jede Menge. Auch ein bisschen Banane.
Jo.
Und noch so ein. Also so hell. Irgendwas helles, fruchtiges. Mehr so. Apfel. Aber so Richtung grüner Apfel würde ich sagen.
Finde ich gut. Aber auch leichter Rauch. Sehr kernig, ne?
Ja. Ja, dieses hefig-brotige ist sehr kantig auf jeden Fall.
Ganz anders als die aus Bayern. Viel hemdsärmeliger, finde ich.
Genau. Ja, das ist die Küstenluft.
Einbeck liegt nicht wirklich an der Küste.
Die kommt von da oben runtergebusselt.
Da hat es aber einen weiten Weg.
Da ist doch bestimmt irgendeine Küste. Na gut.
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das liegt sogar weiter im Süden als ihr.
Noch mehr?
Ich glaube ja. Also.
Hier gibt es aber auch Küsten von der Weser. Die kommen quasi direkt von Bremerhaven hier runter.
Ich verstehe. Hm? Vielleicht gibt es da ja auch sowas. Ja, Moment mal. Da ist doch schon wieder irgendwie.
Na gut. Keine Küste. Aber es ist ja flach da.
Ja, ja.
Also, das kommt quasi von Bremen. Fast in Göttingen.
Ja, ist es. Tatsächlich, ja.
Na gut.
So fast Hessen schon, ne?
Ja. Tatsächlich. Wo ist denn da die Grenze? Ja, oh, ne, dauert noch ein bisschen.
Weiß ich nicht.
Ja. Ist noch ein Stück entfernt, aber.
Spielst du jetzt eigentlich auch immer, das ist ja auch so ein neues Hobby von uns allen, ne? Dass man morgens jetzt immer rumquist. Machst du das auch?
Rumquist? Nee, inwiefern?
Also ich fange immer an mit Wörter suchen. Also dann gibst du erst ein Wort ein und dann sagt er dir, welche Buchstaben davon vorkommen. Mhm. Und dann arbeitest du dich langsam zu dem Wort hin, was es eben ist, was sich der Computer ausgedacht hat.
Sehr gut.
Da hast du irgendwie 6 oder 7 Versuche. Dann mache ich das gleiche nochmal mit Geschichte. Das heißt Past Puzzle. Mhm. Also da musst du dann eine Zahl raten halt logischerweise. Und dann mache ich das Ganze nochmal mit Geografie. Jeden Morgen.
Sehr gut. Kann man ja nicht schlau werden.
Es ist so ein richtiger Hype gerade. Bei uns jungen Menschen aus dem Internet.
ja, bei euch jungen Menschen aus dem Internet. So, also, ja doch, es gab doch, war das die New York Times sogar?
Ja,
die hatten genau. So ein ganz, ist das Wordle oder was?
Ja, genau, das genau. Ist es.
Und dann ging so eine ganze Welle von Corona.
Da sind wir bis mittendrin, nach Corona. Frau Eichler. Mittendrin sind wir da.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nee, das mache ich im Moment nicht. Im Moment beschäftige ich mich, ich bin ja bei den Franzosen, mit den großen Klassikern der Weltliteratur. Ich lese gerade Les Miserables.
Auf Französisch?
Das wäre schön, nein.
Ah, okay.
Noch auf Deutsch, aber vielleicht, bis ich das durchhabe, sage ich mal, irgendwann nächstes Jahr. Nach 48 Büchern. Glaube ich, bis dahin kann ich vielleicht genug Französisch dafür.
Ja, schon krass, die haben schon einiges geschrieben, ne?
Ja, das ist eins der längsten Bücher der Literaturgeschichte.
Ja, ja, ich meine, allgemein aber, so.
Die Franzosen, was ein wichtiges Jahr.
Ja, 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 ja. Schon wichtige Sachen geschrieben. Die sind schon klug.
Ja, aber so. Wahnsinnig tolles Stück Literatur. Also sehr zu empfehlen.
Habe ich leider noch nie gelesen.
Ja, ich vorher auch nicht, habe ich mich geärgert. Also,
ich habe auch noch nicht das andere gelesen. Ulysses habe ich auch noch nicht gelesen.
Ah, Ulysses, oh ja.
Ich habe auch noch nicht gelesen, was hat hier Musil nochmal geschrieben? Robert Musil.
Dinge?
Ja, der hat ganz, Dinge auch, aber auch berühmt.
Der Mann ohne Eigenschaften.
So, habe ich auch noch nicht gelesen. Ja. Anna Karenina habe ich auch noch nicht gelesen.
Oh ja, ich auch nicht. Richtig.
Also Sachen halt.
Naja. Nee, nach Les Misérables kommen bei mir erstmal Krieg und Frieden, weil das zeitlich so schön da beieinander ist. Ja. Da lernt man alles
sehr cool.
Über Geschichte. Ich bin ja sonst nicht so der Geschichtsfreak, aber
cool.
Gib mir eine schöne Geschichte mit interessanten Charakteren, habe ich dabei.
Ja, ja, bei diesen ganzen Tolstoi und Dostojewskis muss man halt immer nur gucken, dass man eine Karte nebenbei hat, wo die ganzen Namen, also weil das, also ganz ehrlich, wenn der mir auf Seite, weiß ich nicht, 50 oder 100 mit irgendeinem Namen ankommt, der Sohn vom Schwager, das weiß ich nicht, vom Landbesitzer, das weiß ich nicht was, dann weiß ich schon wieder überhaupt nicht mehr, das habe ich schon lange wieder vergessen. Was das,
ja.
Also.
Ja.
So, Bier.
Richtig. Also, Banane hatten wir, Apfel hatten wir, Brot hatten wir.
Leicht rauchig hatten wir.
Oh ja.
Ich sag dir, da kommt wieder richtig diese Kakaonote irgendwann mal durch beim. Immer wenn etwas bitter und süß ist, dann kommt bei mir Kakao dabei raus. For some reason.
Ich bin sehr gespannt.
Ja. Sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja dann. Prost.
Prost. Ja, ne? So richtig weich, also glatt möchte ich schon mal sagen. Also richtig geht durch. Aber, auch im Geschmack sehr rauchig, brotig, gebacken nicht.
Und fruchtig.
Immer diese Profibegriffe. Und fruchtig, ja.
Oh ja, was ist denn das?
Also ganz klar ein Weizen auf jeden Fall.
Eher so orange, ne? Also so Apfelsine.
Ja, stimmt. Da passt dann auch diese, also ich will es nicht wirklich bitter nennen, aber da ist so ein Säure-Dings.
Ja, leicht sauer, das passt auch, weil das so weiches Brauwasser ist. Das hat es ja mit dem Dithmarscher gemeinsam. Ich finde diese typische Apfelsine wieder und durch dieses durchaus außergewöhnlich bittere für einen Weizen habe ich auch den Kakao.
Da ist bei dir irgendeine Geschmacksknospe, die läuft da amok und sagt immer Kakao, wenn ihre Nachbarn aktiviert werden, so verstehe. Nämlich.
Ja, ich finde es geil. Ich liebe es.
Ja, ist wirklich sehr lecker. Es schmeckt so dunkel, wie es aussieht.
Ja. Und hat nichts mit bayerischem Bockbier zu tun. Also das hat wirklich nichts mit Weizenbock aus Bayern zu tun.
Ja.
Das ist ganz echt die norddeutsche Getränk. Interpretation.
Ja, ganz anderes Getränk, ne? Das ist echt.
Ja, tatsächlich.
Ja, war toll. Irgendwie dieses typische Weizen-Ding mit Banane und Brot. Dann aber dieser dicke Körper von einem Bockbier, mehr Malz, mehr Hopfen, weniger Hopfen, diese schwere Süße.
Ja, aber für ein Bockbier schon sehr hopfig.
Ja,
das war. Also für einen Weizen vor allem.
Ja. Insgesamt sehr gehaltvoll, ne? Es hat wirklich Substanz. Schön. Definitiv nicht ein leichtes Sommerbier.
Nein, und es biedert sich auch nicht an, finde ich.
Nee, gar nicht, genau.
Und das gefällt mir immer so gut. Das macht Einbecker eh nicht so. Die biedern sich nicht so an. Das gefällt mir wahnsinnig gut an dieser Brauerei.
Ja. Nee, das ist ein Bier mit Charakter und nicht so ein kleinster gemeinsamer Nenner.
Ja. Gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Bayern sagen, nee, nicht so.
Ja, das
kann ich mir durchaus vorstellen. Oder der baden-württembergische Mensch oder wie auch immer. Und ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass norddeutsche Menschen sagen, endlich mal ein Weizen, was mir schmeckt. Also, weil es ja nicht, es ist nicht ganz so buttrig wie zum Beispiel so ein Weizenbock aus Bayern. Aber es ist halt auch nicht so wie typisch Einbäcker eben so dazwischen halt. Mir gefällt's.
Die haben ja auch. Sehr lecker.
Ja, absolut. Was machen wir damit? Auf unserer Skala von 1 bis 7.
Puh, also eine 6 ist schon mal gesetzt.
Ja.
Ich überlege, ob es noch eine 7 erhält, weil es wirklich, 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 wirklich gut ist.
Also ich bin ja auch immer ein Riesenfan davon, ne? Also ich finde das auch super.
Ja, ich glaube, da wird tatsächlich eine 7 draus. Hm.
Ja, dann...
Volle Punktzahl.
Ja, also auf der Skala der Weizenbockbiere, interessanterweise übrigens mit Bindestrich, auch ganz drollig, bin ich dabei, weil ich kenne kein besseres, so, also schon gar nicht aus dem Norden. Ich finde, das ist so eigen und so wiedererkennbar auch, dass ich diesem Weizenbock von Einbäcker ebenfalls 7 von 7 Punkte gebe. Und somit haben wir verkostet das Weizenbock vom Einbäcker Brauhaus und es gab 7 Punkte von Jenny und 7 Punkte von mir. Kommt auch nicht jeden Tag vor. Insofern Glückwunsch an das Einbäcker Brauhaus für dieses wunderbare Bier. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal Themen.
Ja, nächste Woche haben wir ein kleines Philosophie-Special wieder für unsere Philosophie-Freunde. Wir kümmern uns um Karl Popper, der ist noch viel zu unterdiskutiert hier.
Jawohl.
Wir reden über die offene Gesellschaft.
Haben wir tatsächlich noch nie darüber gesprochen.
Ja, Wahnsinn, ne? Mhm. Aber gut, viele Themen werden unsere Hörerinnen und Hörer wiedererkennen. Allein, wenn ihr den Titel hört, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, wisst ihr, wie zeitlich passend Popper heute noch ist. Mhm. Und für alle, die uns im Internet hören, auf feuilletune.de oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns im Internet hören möchtet, gibt es da noch eine Verkostung, nämlich eines Aloysius von Kuchelbauer.
Ach, Aloysius, toll. Julia.
Also, wenn es das nicht erlöst, dann Julia. Julia. Ja,
nein. Julia, sorry. Achso. Das verlinke ich, das werden wir uns das nächste Mal in der Sendung auch geben zu dem Bier. Das ist ganz berühmt. Okay. Das kennt ihr jungen Menschen bloß wieder nicht.
Ja, nee, ist an mir vorbei.
Er soll frohlocken im Himmel. Wir werden es erleben, wie Alois im Himmel frohlockt. Mit Lulia und allem.
Sehr gut.
So. Und ihr liked, kommentiert und teilt und tut und macht, wenn ihr mögt. Da würden wir uns sehr freuen. Man kann uns übrigens auch eine E-Mail schicken unter info@feuilletöne.de. Feuilletöne dann natürlich mit OE, damit das Internet nicht verrückt wird. Oder noch bekloppter, als es sowieso schon ist, schön mit OE schreiben das Ganze, info@feuilletöne.de, dann kann man uns auch per E-Mail erreichen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.